Lasst uns zusammen beten, dann bevor wir Gottes Wort anschauen. Vater, wir danken dir dafür, dass dein Wort heilig ist, dass es von deinem Geist gesprochen würde. Und wir bitten dich, Vater, da du uns in deine Gnade, in deine Gegenwart versammelt hast, um uns zu begegnen, bitten wir dich darum, dass du durch deinen Geist zu uns redest, uns veränderst, uns hilfst, Jesus besser zu kennen und zu vertrauen und zu lieben. In Jesu Namen. Amen. Wer eine Bibel dabei hat, darf das gerne mit mir zu 1. Korinther Kapitel 2 aufschlagen. Und ich werde die Verse 6 bis 16 lesen. Erster Korinther, Kapitel 2, ab Vers 6. Wir reden aber Weisheit unter den Vollkommenen, nicht aber Weisheit dieses Zeitlaufs, noch der Fürsten dieses Zeitlaufs, die zunichte gemacht werden, sondern wir reden Gottes Weisheit in einem Geheimnis, die Verborgene, die Gott vor den Zeitaltern zu unserer Herrlichkeit zuvor bestimmt hat, die keine von den Fürsten dieses Zeitlaufs erkannt hat. Denn wenn sie sie erkannt hätten, so würden sie wohl den Herrn der Herrlichkeit nie gekreuzigt haben. Sondern, wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz aufgekommen ist, was Gott bereitet hat, denen, die ihn lieben. Uns aber hat Gott es offenbart durch seinen Geist. Denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Denn wer von den Menschen weiß, was im Menschen ist, als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist? So weiß auch niemand, was in Gott ist, als nur der Geist Gottes. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, um die Dinge zu kennen, die uns von Gott geschenkt sind, die wir auch verkündigen. Nicht in Worten gelehrt durch menschliche Weisheit, sondern in Worten gelehrt durch den Geist, mitteilend geistliche Dinge durch geistliche Mittel. Der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist, denn es ist ihm Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt wird. Der Geistliche aber beurteilt alles. Er selbst aber wird von niemand beurteilt, denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt, der ihn unterweise? Wir aber haben Christi Sinn. Schadet Jesus den Verstand? Viele in Leipzig würden ja sagen, und ohne dass ich eine große Befragung in Tübingen schon vorgenommen habe in den 18 Stunden, seitdem ich gestern angekommen bin, schätze ich mal, dass viele in Tübingen auch ja sagen würde. Auch wie die Leute damals in Korinth, in dieser großen Stadt, Handelsstadt. Christ zu werden, intellektueller Selbstmord. Das macht nur Gehirnwäscherei mit dir, das macht dich nur irgendwie engstirnig. Es macht dich blöd. Und in den ersten Kapitel dieses Briefes an die Christen in Korinth, zu dieser Gemeinde in Korinth, zeigt uns Paulus, dass es eigentlich andersrum ist. Er zeigt uns, dass das Denken dieser Welt kaputt ist, frustriert ist, zunichte gemacht worden ist. Und dass denn auf der anderen Seite Jesus nachzufolgen uns nicht engstirnig macht, sondern unser Denken erneuert. Wie kann das sein? Das kommt davon, dass Weisheit kein hausgemachtes Produkt ist. Weisheit gehört keinem Land, auch keinem Bundesland. Es gehört keine Kultur, keine Schule der Philosophie. Weisheit kommt von Gott. Und wahre Weisheit, die von Gott kommt, zeigt sich, indem wir Gott verstehen und das, was Gott am Kreuz gemacht hat. Getan hat. Und Paulus wird dann bis zum Ende des Kapitels sagen, je mehr du und ich das Kreuz verstehen, desto mehr können wir alles andere in der Welt verstehen. wenn man ein Predigt-Titel oder Thema mit nach Hause nehmen will, denn hier sind um die 9 Wörter oder so, die man dann ruhig hier einpacken lassen darf. Hör Jesu Apostel zu und du wirst wie Jesus denken. Hör Jesu Apostel zu und du wirst wie Jesus denken. Na, wie kann das sein? Und Paulus zeigt uns zuerst in Verse 6 bis 9, die Aposteln lehren geheime Weisheit. Es hat geklappt. Funktioniert nicht immer bei uns im Wilden Osten. Die Apostel lehren geheime Weisheit. Wenn diese Verse ein YouTube-Video wären, so dass das Bild von einem YouTube-Video, was man sieht, bevor man draufklickt, dann würde man den Kopf von dem Apostel Paulus sehen und neben seinem Kopf große Worte, vielleicht in rote Buchstaben, alles groß geschrieben. Super geheime Weisheit. Verborgene geheime Weisheit. Und die Korinther hätten das geliebt. Diese Gemeinde in Korinth, sie liebten es, super wichtig zu sein. Sie selbst, Kapitel 1, Vers 26, sie selbst waren eigentlich nicht so beeindruckend. Viele von ihnen waren eigentlich nicht reich, nicht beeindruckend, nicht schlau. Und sie schämten sich für ihren Hintergrund. Sie wollten so gerne irgendwie als ein Big Deal rüberkommen, als etwas, als jemand beeindruckend. Und nichts sagt besser, dass du ein Big Deal bist, als wenn du geheime Weisheit hast. Man kann sich das Gespräch so vorstellen. Hey, Thomas, kennst du die verborgene Weisheit? Du kennst sie nicht. Ach, wie peinlich für dich. Ich kenne sie. So in ungefähr hätten die Gespräche vielleicht sich angehört. Well, schaut euch mit mir dann Vers 6 an. Wir reden aber Weisheit unter den Vollkommenen, jedoch nicht Weisheit dieses Zeitlaufs, noch der Fürsten dieses Zeitlaufs. Da auch wieder in Vers 7. Wir reden Gottes Weisheit in einem verborgenen Geheimnis. Besser übersetzt, wir reden Gottes verborgene geheime Weisheit. No. Wieso haben Engländer einen schrägen Humor? Das ist ein Geheimnis, worauf niemand die Antwort weiß. Das Geheimnis aber hier in Vers 7 ist anders. Es ist ein Geheimnis, wo alle die Antwort wissen dürfen. Schaut mit mir einfach eine Seite zurück auf Kapitel 1, Vers 23 und 24. Was ist Gottes verborgene, geheime Weisheit? Kapitel 1, Vers 23 und 24. Wir predigen Christus als gekreuzigt. Gottes Kraft, Gottes Weisheit. Das verborgenste Geheimnis der Welt, Jesu Tod am Kreuz. Das ist Gottes verborgene, geheime Weisheit. Fast enttäuschend, oder? Was? Das ist es? Das war es? Gottes große Geheimnis? Ist das Zeug, was man vielleicht in der Sonntagsschule gelernt hat? Jesus starb für mich? Yes. Als Jesus starb am Kreuz, rettete er von Sünde und Tod alle, die ihm vertrauen. Jesus begann die Zeit der Sünde und des Todes zu Ende zu führen. Und er begann die endlose Zeit des Lebens und der Auferstehung zu beginnen. Ein neues Zeitalter, ein neues Zeitlauf. Und das ist Gottes geheime Weisheit. Und das ist es, was die Apostel lehren und predigen. Nun, warum ist es geheim? Paulus gibt 2 Gründe an. Erster Grund. Diese Weisheit ist nicht von dieser Zeit. Das sieht man in Vers 6. Schaut wieder auf Kapitel 2, Vers 6 mit mir. Wir reden keine Weisheit dieses Zeitlaufs, noch der Fürsten dieses Zeitlaufs. Die Zeit oder dieser Zeitlauf, von dem Paulus redet, das gilt für die Zeit von Adams erster Sünde bis zum Tag, wo der Herr Jesus zurückkommt. Wenn Jesus die Welt als Gottes Königreich neu schafft. Das ist die Zeit, in der wir leben. Eine Zeit von Tod und Verwesung und von Entschöpfung. Es ist eine Zeit, die auf der falschen Seite der Ewigkeit steht. Und in dieser Zeit gibt es ein großes Skandal. Das größte Skandal in dieser Zeit ist, dass wir über so viel Wissen verfügen. Wir haben PhDs und AI-Forschungszentrum und Thinktanks. Und in Leipzig gibt es eine der Nationalbibliotheken Deutschlands. Da sind 10, 20, 30 Millionen verschiedene Bücher da. Unsere Zeit weiß so viel. Aber unsere Zeit versteht das Kreuz nicht. Wir verstehen nicht, wozu Gott uns geschaffen hat. Wir verstehen nicht, wie unser Aufstand gegen Gott uns kaputt gemacht hat. Wir verstehen nicht, was Gott gemacht hat, uns von unserer Rebellion zu retten. Unsere Zeit weiß so viel und so wenig. Nun, wieso begreift unsere Zeit das Kreuz nicht? Schaut Vers 7 mit mir an. Wir reden Gottes Weisheit in einem Geheimnis, die Verborgene, die Gott vor den Zeitaltern zu unserer Herrlichkeit bestimmt hat. Vor dem Ticken der ersten Uhr, vor der Schöpfung der Zeit selbst, hat Gott geplant und gewollt und vorherbestimmt, dass sein Sohn auf diese Welt kommt und auf einem Kreuz stirbt. Man kann sagen, das Kreuz ist Gottes allerältester Gedanke und sein allerbester Gedanke. Nun, warum hat Gott den Kreuzestod seines Sohnes vorherbestimmt? Ende von Vers 7. Zu unserer Herrlichkeit. Und wenn man sein ganzes Leben lang in der Gemeinde aufgewachsen ist, dann das Wort soll ein bisschen schockierend wirken. Wir vielleicht sind es gewöhnt zu sagen, na ja, Gott tut alles zu seiner Herrlichkeit. Paulus sagt aber hier, zu unserer Herrlichkeit. Was bedeutet das denn? Es bedeutet, dass Gott immer gewollt hat, dass du und ich und alle, die dem Herrn Jesus vertrauen, wie Jesus werden. Dass wir Jesu Ebenbild tragen, dass wir Jesu Herrlichkeit teilen, dass wir Anteil haben an dem Leben nach dem Tod, was dem Herrn Jesus gehört. Dass alles, was Jesus gehört, uns geschenkt wird. Herrlichkeit. Und dann schaut man sich vielleicht die Leute, die hier in diesem Saal an, oder wenn das zu persönlich ist, dann könnt ihr euch die Leute, die meistens bei mir im Abendgottesdienst in Leipzig sitzen, ihr könnt euch diese Leute vorstellen. Sie sehen nicht so herrlich aus. Ich auch nicht. Aber Paulus meint hier eine Herrlichkeit, die kommt, wenn der Herr Jesus zurückkommt. Nun, die Christen in Korinth, die haben einander angeschaut und sie haben nur Schwäche gesehen. Sie haben das Kreuz angeschaut, sie haben nur Schwäche und Scham dort gesehen. Sie dachten, Ehre, Erfolg, Herrlichkeit, das kommt davon, wenn wir mehr wie die Leute in unserer Stadt werden. Wie kriegen wir unsere 15 Minuten des Ruhms? Wir müssen einfach mehr wie Tübingen werden. Die Leute in Korinth, die lagen falsch. Das Kreuz bedeutet das Ende dieser Zeit. Das Kreuz bedeutet der Anfang von der Zeit, die zeitlos ist, die ewig geht, die Zeit der Auferstehung und des Lebens, die Zeit der Herrlichkeit. Und durch das Kreuz nimmt Gott Menschen, die hier gefangen sind, verurteilt, versklavt sind, in diese Zeit, die zunichte gemacht wird. Und er bringt uns aus in die Zeit der Ewigkeit. Und verspricht uns dort Herrlichkeit für Ewigkeit. Oder wenn diese Begriffe zu unvorstellbar sind, Glück und Freude für immer ohne Ende. Die Apostel predigen, Christus gekreuzigt. Diese Weisheit ist nicht von dieser Zeit, Paulus, sagt Paulus. Und weil es nicht von dieser Zeit ist, zweiten Minigrund hier, diese Zeit versteht es nicht. Er denkt mit mir an Herodes und Pilatus, die Pharisäer, die Sadduzäer, die Fürsten der Zeit zu Jesu Zeit, die Leute, die Macht hatten. Was wollten sie eigentlich mit Jesus machen? Sie wollten Jesus nicht mitten in der Nacht einfach kurz beseitigen und in einen Mülleimer stecken, damit die Polizei ihn ein paar Tage später findet. Sie wollten Jesus öffentlich demütigen, öffentlich foltern, öffentlich hinrichten, ermorden. Sie wollten eine Botschaft senden, nicht wahr? Leg dich mit uns an und das machen wir mit dir. Also schafften sie falsche Zeugen und einen illegalen Prozess, eine öffentliche staatliche Hinrichtung, alles um zu zeigen, wir sind hier Chef, wir haben das Sagen. Und dabei hatten sie keine Ahnung. Keine Ahnung, dass das, was sie machten, eigentlich von Gott vorherbestimmt war. Keine Ahnung, dass das von Gott zu unserer Herrlichkeit vorherbestimmt war. Schau mal, was Vers 8 sagt da. Was die Apostel lernen, hat keiner von den Fürsten dieses Zeitalters erkannt. Denn wenn sie sie erkannt hätten, so würden sie wohl den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt haben. Ist doch klar, oder? Herodes, wenn wir Jesus ans Kreuz bringen, wird Gott Menschen in seine Herrlichkeit bringen für immer. Wollen wir das? Eigentlich nicht. Das eigentlich nicht. Ich glaube, ich gehe mal in Urlaub und vergesse diese Sache. Die Fürsten dieses Zeitalters hatten keine Ahnung. Nicht nur die Machtinhaber in Jerusalem, Herodes, Pilatus und so weiter. Die Fürsten dieser Zeit kann wohl auch ein Begriff sein für übernatürliche Mächte. Die Bibel spricht vom Teufel, von Dämonen, die gegen Gott toben. Als sie hinter Herodes und Pilatus gewirkt haben, um Jesu Tod herbeizuführen, unterschrieben sie ihr eigenes Todesurteil. Sie entthronten sich selbst. Sie werden jetzt zunichte gemacht werden. Das Kreuz ist nicht von dieser Zeit und diese Zeit versteht es nicht. Diese Weisheit, Gottes Weisheit, war vor dem ersten Sonnenaufgang da. Sie wird nach dem letzten Sonnenaufgang immer noch da sein. Und diese Weisheit wird von Gottes Apostel gelehrt. Und somit erfüllen Paulus und seine apostolische Truppe das, was Gott vorhergesagt hat in Jesaja 64. Das zitiert Paulus hier ab Vers 9. Wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Nun, wenn man Vers 9 liest, da kommt eine Frage auf. Wie können die Apostel Weisheit lehren, wenn kein Auge es je gesehen hat, kein Ohr es je gehört hat und kein Menschenherz es je gedacht hat? Wie geht das denn? Weil die Apostel lehren nicht nur geheime Weisheit, sie lehren offenbarte Weisheit. Wer von euch weiß, woran ich gerade denke? Ich kenne keine von euch. Ich habe an Elefanten gedacht, die auf Marzipan tanzen und dabei die französische Nationalhymne singen. Nun, wieso wüsstet ihr das nicht? Weil ihr kennt meine Gedanken nicht. Alex kennt mich ein bisschen, aber er wüsste nicht, dass ich gerade an Elefanten tanzen und französische Nationalhymne gedacht habe. Meine Frau wüsste das auch nicht. Und dabei ist das komisch, ich habe eigentlich nicht so viele Gedanken. Da ist nicht so viel los hier oben. Aber trotzdem wüsstet ihr es nicht. Wer kennt meine Gedanken? Ich. Oder besser gesagt, mein Geist kennt sie. Schaut mal mir Vers 11 an. Denn wer von den Menschen weiß, was im Menschen ist, als nur der Geist des Menschen. Als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist. Wie kein anderer kennt dein Geist deine Gedanken. Und so wie das mit uns ist, so ist es in etwa mit Gott. Vers 11. So weiß auch niemand, was in Gott ist, als nur der Geist Gottes. Wieder Vers 10. Der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Gott kennt alle Dinge durch einen ewigen, unveränderlichen Akt des Erkenntnisses. Gott geht nie in die Schule. Gottes Weisheit ist wie ein ewiges Meer ohne Grund und ohne Ufer. Und der Geist Gottes kennt dieses Meer perfekt. Gottes Geist weiß alles, was Gott denkt. Nichts in Gott ist vor seinem Geist verborgen. Gottes Geist begreift alle Gedanken Gottes. Und diesen Geist hat der Herr Jesus auf seine Apostel ausgegossen. Vers 10, das nie Gesehene, nie Gehörte, nie Gedachte, diese geheime Weisheit Gottes hat Gott uns aber durch seinen Geist geoffenbart. Und deswegen kann Paulus dann in Vers 12 schreiben, wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, um die Dinge zu kennen, die uns von Gott geschenkt sind. Gott gab seinen Aposteln seinen Geist, damit er ihnen Gottes Gedanken, Gottes verborgene Weisheit offenbart, damit sie Gottes Gedanken begreifen. Und Gottes Geist hat das perfekt gemacht. Das war keine stille Postnummer, wo jemand etwas sagt. So war es nicht. Gottes Geist verkündete den Aposteln Gottes Gedanken. Gottes Geist sorgte dafür, dass die Aposteln diese Gedanken verstanden. Und dann sorgte der Geist dafür, dass das von ihm Verstandene auch durch ihn, durch die Apostel gelehrt wird, weitergegeben wird. Wenn man das bildlich sich so vorstellen will, muss man einfach an den Unterschied zwischen einem Wassereimer und einem Wasserrohr denken. Ein Wassereimer ist dazu da, um Wasser aufzusammeln, nicht wahr? Zu bewahren. Ein Wasserrohr ist da, damit Wasser durchfließt. Die Apostel waren keine Eimer, sie waren Rohren. Gott hat sie berufen, seine Lehre von seinem Geist zu bekommen, aber dann nicht für sich selbst zu behalten, sondern weiterzugeben. Was der Geist den Aposteln offenbarte, lehrte durch die Apostel, so dass sie in ihrer Verkündigung und Lehre immer richtig lagen. Bis hin zu ihren Worten. Schaut mit mir Vers 13 an. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist vorhin, als wir den Text gelesen haben. Gottes Geist sorgte dafür, dass die Apostel alles lehrten, was der Geist ihnen gesagt hat, nicht mit Worten gelehrt durch menschliche Weisheit, worin denn sonst, sondern in Worten gelehrt durch den Geist. Die Gemeinde in Korinth liebte die Geistesgaben. Die liebte es, beeindruckende geistliche Erfahrungen zu haben. Sie liebten es, den Ruf zu haben, wir sind eine geisterfüllte Gemeinde. Aber sie wollten den Geist eigentlich nicht kennen. Sie wollten nur sein Zeug. Und Paulus erinnert sie jetzt her, wenn ihr den Geist kennen wollt, dann müsst ihr auf uns hören, auf die Apostel hören. Denn in unsere Lehre spricht der Geist, was er in Gott geforscht hat und uns geoffenbart hat, redet er durch unsere Lehre. Unsere Zeit hat Paulus schon immer verspottet. Immer mal wieder haben Leute versucht, in dem christlichen Glauben Paulus von Jesus zu trennen. Es gab einen Präsident, der sehr berühmterweise gesagt hat, dass Paulus der erste Zerstörer des christlichen Glaubens war. Andere würden sagen, oh ja, ich folge Jesus nach, nicht Paulus. Was richtig ist, aber. Oder andere würden sagen, oh ja, Jesus ist gütig, aber Paulus, der hat irgendwie einfach eine schlechte Laune. Keine Ahnung, was er zum Frühstück gegessen hat, ist irgendwie immer schief drauf. Und in manchen Bibeln, zumindest in Großbritannien und in Amerika, sind die Worte Jesu in den Evangelien in Rot gedrückt, während Paulus' Worte schwarz sind, als ob Jesu Worte, weil das sind die echten Worte Gottes. Paulus' Worte, das ist einfach wie zweite Klasse in der Deutschen Bahn. Es ist nicht ganz so schön. Das kann aber nicht stimmen. Was lesen wir hier? Der Heilige Geist offenbarte den Aposteln Gottes Weisheit. Der Heilige Geist sorgte dafür, dass die Apostel diese Weisheit verstanden. Der Heilige Geist lehrte Gottes Weisheit durch die Worte der Apostel, sodass die Worte der Apostel sind genauso Gottes Worte wie die Worte Jesu in den Evangelien. Gestern früh waren meine Familie und ich noch in Nürnberg. Und da bin ich früh aufgestanden und bin durch die Wiesen Nürnbergs oder außerhalb von Nürnberg laufen gegangen. Und die Sonne schien, die Vögel zwitscherten, es war ruhig, es war schön. Und Gott hat zu mir gesprochen.
da in der Natur, weil ich meine Kopfhörer dabei hatte und meine Bibel-App angemacht habe und mir den Galaterbrief zugehört hat. Gott hat zu mir gesprochen. Nun, ihr müsst nicht nach Nürnberg, ihr müsst nicht in die Natur gehen, ihr müsst nicht einmal laufen gehen. Das ist vielleicht eine sehr gute Nachricht. Aber wenn du die Lehre der Apostel im Neuen Testament liest oder hörst, offenbart dir Gottes Geist Gottes Gedanken. Der lebendige Gott spricht zu uns und sagt uns, was er immer gedacht hat. So dass wir denn Gottes Gedanken verstehen können. Oh, und das ist der letzte Etappe von Paulus' Argument in Versen 13 bis 16. Gläubige empfangen Christi Weisheit auch. Gläubige empfangen Christi Weisheit. Unsere Zeit liebt es, Menschen in Gruppen aufzuteilen. Es gibt die, die reich sind und die, die nicht reich sind, die, die jung sind, die, die arm sind. Menschen, die meine Witze lustig finden. Menschen, die keinen Humor haben. Das war ein Witz. Und wo auch immer die Gruppenlinien liegen, wir wollen immer die beste Gruppe aussuchen, die wir finden können und dann irgendwie dafür sorgen, dass wir zu dieser Gruppe gehören, nicht wahr? So ist es auf dem Schulhof, so ist es auch an der Universität, so ist es im Verein, so ist es bei der Arbeit. Wo sind die In-Leute und wie kann ich dazugehören? Und die Korinther dachten genauso. Und doch tatsächlich gibt es nur zwei Gruppen. Entweder gehören Menschen zu dieser Totenzeit oder zu der Zeit der Zukunft. Entweder sind Menschen verloren und auf dem Weg ins Gericht oder gerettet durch Jesu Kreuz und auf dem Weg in die Herrlichkeit. Entweder haben Menschen Gottes Geist oder sie haben ihn nicht. Nur zwei Gruppen. Und das sehen wir hier in Vers 14. Paulus spricht von dem natürlichen Mensch. Er meint einfach ein Mensch diese Zeit ohne Jesus, ein Mensch, der nicht an Jesus glaubt. Ein natürlicher Mensch aber nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt wird. Unsere Zeit kann Gottes verborgene Weisheit nicht verstehen, unsere Zeit kann das Kreuz nicht verstehen. Und da fragt man sich, okay, wie kommt man aus dieser Frage, aus dieser Gruppe und in jene Gruppe? Wie kommt man aus dieser Zeit und in die zukünftige Zeit? Und die Antwort ist einfach. Kehr um vom Selbstvertrauen. Setz dein Vertrauen in den Herrn Jesus. Und er nimmt dich aus dieser Zeit, die zunichte gemacht wird, und in diese Zeit der Herrlichkeit. Er tut das, weil er für dich gestorben ist am Kreuz. Aber wenn du das machst, ist es, weil Gott zuerst etwas in dir gemacht hat. Gott hat dein Denken erneuert durch seinen Geist. Davon schreibt Paulus hier in Vers 13. Die Apostel teilen geistliche Dinge mit durch geistliche Mittel. So dass als die Apostel die Weisheit Gottes lehrten, öffnete der Geist Gottes Herzen und Verstand. Er kommt in uns und erneuert unser Denken, so dass wir das Kreuz verstehen, so dass wir Jesus glauben. Und dadurch nimmt er uns aus dieser Zeit und in diese Zeit. Paulus hat schon drüber geschrieben in Kapitel 1, Vers 30, als er schrieb, aus Gott kommt es, dass ihr in Christus Jesus seid. Wenn du an Jesus glaubst heute Morgen, ist es, weil Gottes Geist in dir gekommen ist und dein Denken erneuert hat, so dass das Kreuz nicht mehr ein Geheimnis und ein Rätsel oder ein Blödsinn ist, sondern es ist Leben, es ist Rettung. Und die Konsequenz davon, Vers 15, ist, dass du nun in der Lage bist, alle Dinge abzuwägen und zu erkennen. Ob sie wahr sind oder falsch sind, richtig oder unrichtig. Du kannst das tun, weil der Geist dir geholfen hat, Jesus am Kreuz zu verstehen. Und wenn du Jesu Kreuz verstehst, dann kannst du alles andere beurteilen. Beurteilen hier nicht im Sinne von verurteilen, sondern im Sinne von beurteilen. Ist das richtig, ist das falsch? Der gläubige Christ, der Mensch, dessen Denken vom Geist erneuert wird, kann alle Dinge beurteilen auf eine Art und Weise, wie kein anderer Mensch in diese Welt kann. Der natürliche Mensch kann das Kreuz Christi nicht annehmen. Er kann nicht begreifen, was dort geschehen ist. Und woher hat er nichts, womit er dann alles andere vergleichen kann, beurteilen kann. Aber Christen können das. Und um das zu sagen, zitiert Paulus Vers 16 den Propheten Jesaja wieder. Wer hat den Sinn des Herrn erkannt? Wer hätte ihn unterweisen können? Mit anderen Worten, wer ist groß und schlau genug, um Gott zu sagen, was er tun soll? Ein paar Verse nach diesem Jesaja-Zitat spricht Jesaja von einem Eimer. So stellt euch wieder einen Eimer vor. Und in den Eimer ist ein Tröpfchen Wasser. Kann dieses Tröpfchen Wasser zum Eimer sagen, was es tun soll? Und dann gebraucht Jesaja noch ein Bild. Er sagt, stellt euch eine Küchenwaage vor. Und er lässt diese Küchenwaage eine Woche lang raus. Das würde bei Louise in der Küche nie vorkommen, aber vielleicht bei uns. Der lässt diese Küchenwaage eine Woche lang aus und da kommt ein kleines bisschen Staub drüber. Kann der Staub zur Waage sagen, was es zu tun hat? Weil in dem Bild ist der Staub und der Tröpfchen, das sind die Nationen vor Gott. So winzig, so klein. Wie können die Gott sagen, was er zu tun hat? Kann diese Zeit Gott begreifen? Nein, auf keinen Fall. Es sei denn, dass Gott sich durch seinen Geist offenbart. Und das hat er gemacht. Und die Konsequenz davon da, am Ende von Vers 16, wir haben Christi Sinn. Wir können so denken, wie der Herr Jesus es getan hat. Wieso können wir das? Weil Gottes Geist seine Gedanken geforscht hat und sie an die Apostel geoffenbart hat. Und er hat dafür gesorgt, dass die Apostel sie verstanden haben. Und er hat dafür gesorgt, dass die Apostel sie weitergegeben haben. Und er sorgt dafür, dass Menschen auf der ganzen Welt, sogar in Tübingen und Leipzig, die Botschaft vom Kreuz verstehen. So, dass heute Morgen wir haben Christi Sinn. Der Geist, der dein Denken erneuert hat, hilft dir, alles zu beurteilen, was Tübingen und Korinth und Leipzig sagen. Du kannst es messen und aufwiegen. Stimmt es mit dem, was die Apostel sagen? Wenn nicht, kann es nicht wahr sein. Die Leute in Korinth müssten das so dringend hören, weil sie waren so in der Gefahr, von Korinth verführt zu werden, weil Korinth so beeindruckend war, so verführend war. Ich schätze, sie fühlten sich klein und Korinth war groß, wie vielleicht wir in Leipzig in der Abendgottesdienst der LEC uns klein fühlen, obwohl Leipzig so groß ist und wie ihr euch vielleicht manchmal so klein fühlt, obwohl dann noch 90.000 Leute in Tübingen sitzen. Aber lasst euch nicht verführen. Tübingen und Leipzig und Korinth, sie schauen auf Christen herab. Dumme, arme Christen, was wissen sie? Und doch sie stecken in der Dunkelheit. Und Gott hat uns Christi Sinn gegeben. Unsere Zeit behauptet, Christen sind auf der falschen Seite der Geschichte. Die Apostel lehren, dass die Welt auf der falschen Seite der Ewigkeit ist. Unsere Zeit behauptet, dass das Kreuz schwach ist. Und die Apostel lehren, dass das Kreuz der Untergang dieser Zeit und der Anfang der ewigen Zeit ist. Unsere Zeit behauptet, was wir tun, das macht uns aus. Die Apostel sagen, nein, was macht dich aus? Das hast du den Geist Gottes oder nicht? Unsere Zeit behauptet, dass das apostolische Wort ein blödes Märchen ist. Die Apostel lehren Gottes verborgene und geoffenbarte Weisheit, die Gott zu unserer Herrlichkeit geoffenbart hat. Wer prägt dein Denken? Denn beide können nicht recht haben. Hör Jesu Apostel zu und du wirst wie Jesus denken. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, danke so sehr für das Werk deines Geistes, der in den Aposteln gewirkt hat, so dass wir in ihren Worten, in ihrer Lehre deine Gedanken verstehen können. und lernen können, so wie Jesus zu denken. Vater, in diese Zeit, die so viel verspricht und so viele Ansprüche macht, hilf uns, alles zu beurteilen im Licht von deinem Wort, sodass wir mehr und mehr wie Jesus denken und ihm mit ganzem Herzen und Verstand nachfolgen. Zu deiner Ehre. Und in Jesu Namen. Amen.